Es ist Freitagnachmittag, das bedeutet, hier ist eine neue Folge Bolz und Mannert. Herzlich willkommen. Uns gibt es jetzt übrigens neuerdings auch auf Spotify. Auch da können Sie uns nachhören, wenn Ihnen das lieber ist. Und wir haben heute natürlich wieder drei sehr brisante Themen für Sie. Natürlich der Hauptpunkt, die Hauptnachricht von gestern, dass die AfD doch nicht gesichert rechtsextrem ist. Die Begründung ist extrem spannend, die Reaktionen sind extrem spannend und was daraus folgt, ist natürlich auch extrem spannend. Außerdem diskutieren wir über die Pinocchio-Affäre, über Friedrich Merz, den Aktionstag gegen Hass und Hetze, in dessen Zuge es wieder zu zahlreichen Hausdurchsuchungen gekommen ist, natürlich im Phänomenbereich rechts. Und als Letztes sprechen wir über die ganze Affäre um die Berlinale, um Wolfram Weimer und die Frage, wie antisemitisch eigentlich unsere Kulturschaffenden sind. Ich bin ein Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem ersten Thema an. Ja, Herr Bolz, was ist da Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie gestern diese Nachricht gelesen haben, die AfD ist jetzt offenbar doch nicht gesichert rechtsextrem, obwohl man das doch in jeder Fernsehsendung hört, dass die gesichert rechtsextrem ist?
Ganz überrascht war ich nun nicht. Man könnte auch sagen, das Allerpositivste an dieser Nachricht für alle und nicht einfach nur für AfD-Fans ist, dass die Gerichte da doch eine gewisse Unabhängigkeit wieder gezeigt haben und eben dann vernünftigerweise sich an Programmen der AfD orientiert haben und nicht an irgendwelchen extremen Figuren, die es eigentlich in jeder Partei gibt. Ich meine, die Situation ist ja die, dass nur die AfD unter Beobachtung steht, sodass also sie, diese Partei am wenigsten gut umgehen kann mit ihren Extremfiguren. Extremfiguren gibt es in jeder Partei. Also man könnte bei den Linken, bei BSW, auch bei der SPD, bei den Grünen unendlich viele Parteimitglieder zeigen, die extreme Ansichten vertreten, dann eben linksextreme. Aber das wird nicht beobachtet, das interessiert nicht. Nur die AfD wird beobachtet und deshalb muss sie eben besonders regelmäßig mit dem Problem umgehen, zu sagen, guckt euch diese Leute an, diese drei, vier Figuren, das ist doch rechtsextrem. Und auf der anderen Seite hat man ein Programm der AfD, das eigentlich durch und durch bürgerlich ist. Also die Überschneidungen zwischen AfD-Programm und CDU-Programm sind sehr, sehr groß. Die Schnittmengen sind sehr, sehr groß. Und an AfD-Programm selbst kann man so gut wie gar nichts mäkeln im Sinne von, das ist rechtsextrem. Aber es gibt eben diese extremen Figuren, das ist ganz klar. Und das hat im Grunde das Gericht nur unterschieden, so wie ich das verstanden habe, nämlich zu sagen, du kannst nicht von Einzeläußerungen einiger Gestalten da in der Partei auf die Gesamtausrichtung der Partei schließen. Das ist ein vernünftiges Urteil, glaube ich, ein sehr richtiges Urteil. Und das könnte jetzt enorme Folgen haben. Und das hat sich eigentlich in den ersten Reaktionen der Politiker gestern der anderen Parteien auch schon deutlich gezeigt. SPD will zwar immer noch, genau wie die Grünen, an einem Parteiverbot festhalten, aber das kam nur noch ganz zögerlich. Und Dobrindt hat seine Position sehr klar wieder vertreten. Das ist nicht sinnvoll, das war nie sinnvoll und jetzt erst recht nicht. Und es ist auch chancenlos. Also ich glaube, das ist so ein Fazit, das man ziehen kann. Die Diskussion um AfD-Verbot ist eigentlich gestorben. Also jedenfalls eine ernsthafte Diskussion, das kann man nur noch als Polemik bringen.
Spannend ist ja, dass im Zentrum auch dieses Gerichtsurteils wieder der Begriff der Remigration steht. Und diesen Bogen kann man sich ja jetzt eigentlich mal angucken, der ist schon spannend. Es beginnt eigentlich mit diesem Korrektivartikel in Potsdam, der diese Remigrationsfrage so ins Zentrum rückt, diese Frage der vermeintlichen Abschiebung von deutschen Staatsbürgern, die ja eigentlich dann widerlegt wird, trotzdem in der allgemeinen Debatte bleibt. Der Verfassungsschutz, muss man ja sagen, in seinem Gutachten argumentiert dann trotzdem voll eigentlich in Richtung eben genau dieses ethnischen Volksbegriffs, um den es da geht. Und das Urteil jetzt, also es ist natürlich nur im Eilverfahren, es gibt dann noch ein Hauptsacheurteil, aber hier wird in ziemlich klaren Worten diese ganze Remigrationserzählung eigentlich durchgestrichen und es wird eigentlich gesagt, der Verfassungsschutz konnte überhaupt keine Beweise dafür liefern, dass es in der AfD ernsthafte Pläne gibt, deutsche Staatsbürger in irgendeiner Form auszuweisen. Mhm. Und das ist natürlich auch schon eigentlich ein echter Hammer, wenn man sich so die ganze Debatte anguckt.
Absolut. Aber das zeigt eben auch, dass es sich immer schon um eine Fassade gehandelt hat, die da aufgebaut worden ist, von, wenn Sie so wollen, von der dem Parteienspektrum CDU bis einschließlich Linke. Also die berühmte Brandmauerfassade, könnte man ja sagen, die im Wesentlichen damit verknüpft war. Also man, das war das Hauptargument für die Brandmauer, dieses Wahnvorstellung, auch deutsche Staatsbürger würden dann ausgewiesen oder was auch immer. Allerdings, man muss mal in dem Zusammenhang sagen, es gibt ja tatsächlich immer wieder zwei, drei Figuren, die das fordern. Ja, also das gibt es ja, die sind existent. Aber es hat eben, wie gesagt, gar nichts mit dem Parteiprogramm oder mit der eigentlichen Linie der Partei, der AfD, zu tun. Und der Begriff Remigration selber, wenn ich mich nicht sehr täusche, ist ganz und gar nicht von der AfD. Nein. Der ist sehr viel älter, wird auch in offiziellen Dokumenten früher schon benutzt. Und im Grunde besagt er ja nur, dass im Asylrecht eigentlich der Grundgedanke der ist, dass Leute, die schutzbedürftig sind, aus politischen Gründen verfolgt werden, dass die hier Schutz bekommen. Aber wenn der Anlass für diesen Schutz wegfällt, ein Krieg beispielsweise beendet wird, eine Tyrannenherrschaft beendet wird, dass es dann kein Schutzbedürfnis mehr gibt und dann deshalb auch die Leute, die es Asyl genossen haben, wieder zurückkehren sollen. Das ist ja wortwörtlich das, was mit Remigration gemeint ist. Und das deckt sich ja hundertprozentig mit dem Asylrecht. Aber in dem Begriff der Remigration hat man eben eine Möglichkeit gesehen, das emotional so aufzuladen, die Diskussion, durch diese Überinterpretation des Begriffs, dass man dann auch im Grunde die Unterscheidung zwischen Asyl und Zuwanderung verwischen konnte. Darauf soll es ja hinauslaufen. Wir sollen ja keinen Unterschied mehr machen zwischen Asyl und Zuwanderung. Und das würde bedeuten, dass alle im Grunde, die es irgendwie schaffen, über die Grenze zu kommen, dann genauso behandelt werden wie diejenigen, die wir gewissermaßen einladen, weil wir sie brauchen als die berühmten Fachkräfte.
Ja, dieser Remigrationsbegriff, das ist schon irgendwie spannend, weil wie Sie ja richtig gesagt haben, der ist ja an sich etwas eher völlig Unverdächtiges gewesen, kam selbst auch in offiziellen Regierungsdokumenten noch vor 10 Jahren vor, als ja auch semantisch eigentlich total klaren Begriff, Remigration. Und der wurde aber eben eigentlich nur durch diese Potsdam-Recherche dann sozusagen gelabelt und damit wurde assoziiert dieses Bild von die AfD würde jetzt hier planen, sag ich mal, die türkischen Gastarbeiter, die hier seit 2-3 Generationen leben, deutsche Staatsbürger sind irgendwie jetzt abzuschieben, auszuweisen und so weiter. Nur, das ist ja eben, und das ist ja eben eigentlich, was dieses Gericht wirklich feststellt, die wirklich sagen, für solche Geheimziele in Bezug auf die Rückführung von Bevölkerungsgruppen sind weder im gerichtlichen Verfahren, also sind im gerichtlichen Verfahren keine Beweise ersichtlich, schreibt das Gericht. Und das ist natürlich wirklich so die Frage, das ist, und das zeigt sich dadurch, finde ich, so als eine absolute Scheindebatte, weil man auch sagen muss, es gibt eigentlich kaum jemanden, der das wirklich jemals gefordert hätte. Mhm. Also selbst der berühmte Martin Sellner, der hat ja ein ganzes Buch drüber geschrieben. Mhm. Selbst der fordert nicht die Ausweisung deutscher Staatsbürger. Mhm. Ja, also sozusagen nach dem Motto, weil sie Ausländer sind. Ja, oder so. Also ja. Selbst, das heißt, das ist eigentlich so eine, man muss eigentlich sagen, gigantische Scheindebatte, die wir jetzt 3 Jahre lang geführt haben.
Absolut. Ich glaube auch, das ist eine Scheindebatte. Und man kommt im Grunde in der Analyse dieser Scheindebatte meines Erachtens nur weiter, wenn man überlegt, welche positiven Ziele verstecken sich bei hinter dieser Debatte bei denjenigen, die diese Brandmauer immer wieder zelebrieren und immer wieder die Dämonisierung der AfD vorantreiben. Und ich glaube, das hatte ich gerade versucht anzudeuten, ich glaube, das ist der Versuch, den Unterschied zwischen Asylrecht und dem Interesse eines Landes an qualifizierter Zuwanderung diese Differenz zu verwischen. Und das bedeutet letztlich, das gesamte den gesamten Bereich Asyl zu tabuisieren. Ja, also wer überhaupt hier auch auf Rechtszusammenhänge hinweist und sagt, aber es gibt doch ein klares Asylrecht, das so und so geregelt ist, und in dem eben auch mit ausgesagt wird, dass Leute, die hier sind, aber keinen Schutzbedarf mehr haben, wieder zurückgeführt werden müssen, dass man im Grunde da gar nicht mehr ran soll. Man soll die Finger davon lassen, man soll gar nicht mehr darüber sprechen. Und das liegt natürlich daran, dass es erhebliche Kräfte gibt, politische Kräfte bei uns, und nicht nur in Deutschland, es gibt es auch in Amerika und anderen Ländern, die, wenn sie so wollen, Massenmigration positiv betreiben. Also es ist ein Unterschied, ob man sagt mit Frau Merkel, ja, die Massenmigration ist ein Schicksal, das über uns hinwegrollt und da kann man nichts machen. Ja, das war ja so mehr oder minder die Position von Frau Merkel. Oder ob man sagt, genau das wollen wir machen. Ja, also das ist in unserem Interesse, diese Massenmigration. Auch in England gibt's ja diese Diskussion. Und um das voranzutreiben, ohne es so zu formulieren, ist eigentlich diese Tabuisierung des Unterschieds zwischen Zuwanderung und Asyl ein wirklich geschicktes Mittel. Ja? Also indem man sagt, hier jeder, der überhaupt über dieses Thema eine Diskussion anfangen will, ist eigentlich rechtsextrem. Und wie gesagt, man käme wahrscheinlich in der Diskussion nur weiter, wenn man das mal analysieren würde. Welche Interessen stecken eigentlich dahinter, dass die Asyldiskussion so tabuisieren? Und das führt eigentlich auch wieder zu einem sehr, sehr brisanten politischen Thema, nämlich wer hat ein Interesse an Massenmigration? Es gibt ja Diskussionen, die eben immer dann an der Schwelle der Verschwörungstheorien auch laufen, dass es eben auch politische Parteien gibt, die ein Interesse daran haben, wie soll man sagen, sagen wir mal so, auf Stimmen zu spekulieren, die sie bekommen, wenn größere Bevölkerungsanteile eben Migrantenhintergrund haben. Also diese Spekulation gibt es. Und in England scheint es sehr, sehr stark schon ausgeprägt zu sein, wenn man auch an den Premierminister dort denkt, der ja nicht einfach nur, wie soll man sagen, migrationsfreundliche Politik macht, sondern der ein erhebliches Interesse an diesen Stimmen auch hat, die Migranten da präsentieren. Ja, da müsste man in dieses Wespennest mal hineinstechen. Das ist natürlich nicht ungefährlich, aber ich glaube, nur so könnten wir die Diskussion irgendwie aus der Sackgasse herausbringen.
Ja, aber glauben Sie das wirklich? Oder was glauben Sie denn, was da dahinter steckt, hinter diesem Interesse, das zu verwischen?
Ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall möglich, dass nicht nur das Mitleid mit dem Leiden der Migranten dahinter steckt, also der, wenn Sie so wollen, das humane Motiv, das überall, wenn Sie so wollen, ins Zentrum gerückt wird. Wir können nicht so herzlos sein und diese leidenden Menschen ihrem Schicksal überlassen. Das ist natürlich für viele Menschen tatsächlich das zentrale Motiv. Da gibt's gar keinen Zweifel. Aber es gibt, denke ich, auch viele, die ein massives Interesse dran haben, dass ein großer Teil der bisherigen Bevölkerung gewissermaßen aufgemischt wird, um es einmal wortwörtlich auch so zu meinen, durchgemischt wird. Es gibt dazu schon seit Jahrzehnten auch Klartext, vor allen Dingen von den Grünen, also die schon oft solche Formeln auch gehabt haben, wie auf Demonstrationen, lasst uns mit den Deutschen nicht allein. Ja, also dass dieser Gedanke, es tut uns gut, wenn wir die Homogenität der bisherigen Bevölkerung immer weiter aufweichen. Wie gesagt, da gibt es hehre Motive, da gibt es edle Motive, die dahinter stecken. Aber es gibt eben auch, denke ich, bei vielen radikal politische Motive zu sagen, nämlich nur auf diese Art und Weise können wir unsere Herrschaftspositionen dauerhaft stabilisieren. Man darf ja nicht vergessen, dass die linken Parteien aus sich selbst heraus ja gar keine Mehrheit mehr bilden könnten. Schon lange nicht mehr. Und dass sie deshalb ein massives Interesse dran haben, erstens, wie soll man sagen, neue Wähler zu rekrutieren aus Bereichen, die bisher gar nicht da waren oder die sie bisher nie ansteuern konnten, und auf der anderen Seite die Gegenstimmen zu neutralisieren.
Ja. Ja gut, es ist immer ein bisschen schwer. Sie schaffen es ja nicht ganz, die zu binden. Das schaffen sie gerade nur so ein bisschen über die Israel-Geschichte, migrantische Gruppen großen Teilen zur Linkspartei zu bewegen. Davor hat das ja eigentlich nie wirklich geklappt, weil die natürlich auch eher konservative Weltbilder haben. Ich hätte noch immer ein bisschen andere These, aber da kann man sich auch verhaken. Ich glaube halt auch, was zumindest gesellschaftlich dahinter steht, hinter diesem ganzen Migrationsgedanken ist, wenn man es etwas tiefer liegend betrachtet, der Gedanke, wir sind ja schuld daran, dass es denen so schlecht geht. Also egal, da gibt's ganz viele Erklärungen. Also das ist dann manchmal der Klimawandel, weil es dann die Klimaflüchtlinge und die Wasserknappheit ist. Manchmal sind es eben die US-Bomben, die ja schuld daran sind, dass es da Krieg gibt. Und mal ist es eben schlichtweg der Kolonialismus und der Kapitalismus, der den globalen Süden ausbeutet. Aber es ist immer dieser Schuldkomplex eigentlich, den es im gesamten Westen gibt. Und der nicht nur dazu führt, dass man sagt, ja, wir müssen so eine Art Wiedergutmachung leisten, sondern der eigentlich sogar tieferlegend sagt, wir haben überhaupt nicht mehr das Recht, eine Nation zu sein. Wir haben gar nicht das Recht zu sagen, was ist in unserem Interesse, sondern wir sind so mit Schuld überladen, dass es ja das Mindeste ist, dass diese Grenzen, die wir ziehen könnten, sowieso nur künstlich und falsch und verlogen wären, so ein bisschen.
Das finde ich ist eine ausgezeichnete Beobachtung. Und wenn wir das gewissermaßen jetzt ein kleines Zwischenfazit machen, könnte man sagen, es gibt drei Motive, die sich sehr gut überlagern können für diese Migrationspolitik. Das ist einmal das humanitaristische Motiv, ja, also Mitleid mit dem Leiden da draußen in der Welt. Das ist zum anderen der spezifisch deutsche Schuldkomplex. Und es gibt in England und Amerika ähnliche mit Rassismus und Kolonialismus. Das dritte aber eben das, worauf ich hinweisen wollte, auch das politische Motiv, der Blick auf neue Wähler und die Durchmischung der Bevölkerung, sodass also links und rechts gar nicht mehr so primär sind als politische Orientierungen. Und ich glaube, diese drei sehr starken Motive erklären das eigentlich ganz gut, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Ja, nicht nur bei uns in Deutschland, ja. Also
die komplett westliche
Einheit. In der westlichen Welt, überall. Und aber wie wir das jetzt gerade in den letzten Minuten schon merken, da gibt's erheblichen Analysebedarf. Das lässt sich nicht in 2-3 Minuten klären. Weil das natürlich auch ans Eingemachte geht, ja. Also man wird kaum jemanden finden von den Grünen oder der SPD oder auch der CDU, der unserer kleinen Analyse da so zustimmen würde oder der sagen würde, okay, das ist so. Man wird immer nur sagen, nein, es gibt nur ein Motiv, das ist das humanitaristische Motiv. Ja, wir können es nicht zulassen und wollen es nicht zulassen, dass die Menschen um uns herum leiden, während wir im Wohlstand leben. Denn gerade im Blick auf dieses Thema ist ja immer noch ungebrochen die Selbstdarstellung als blühende Landschaft wirtschaftlicher Wohlstand. Also uns geht's wunderbar gut. Das gilt natürlich immer auch im Vergleich zu Somalia oder Jemen oder was auch immer, Syrien. Insofern ist der Humanitarismus immer eine wunderbare Fassade, hinter der man andere Motive ganz gut verstecken kann.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über den Begriff gesichert rechtsextrem sprechen, weil der ja schon so zentral war nach diesem Verfassungsschutzgutachten, das ja dann sofort auch wieder zurückgenommen wurde, weil ja es tatsächlich so viele Medien gab, die wirklich nicht mehr gesagt haben, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD, sondern die regelrecht gesagt haben, die gesichert rechtsextreme AfD, als wären sie sozusagen selber der Verfassungsschutz als wäre der Verfassungsschutz oder wäre diese Kategorie so etwas allgemein Bekanntes, was schon im Duden steht, dieses gesichert rechtsextrem, was ja eigentlich völlig bescheuert auch klingt. Was ist das denn bitte gesichert rechtsextrem? Also sie ist ja ganz offenbar nicht gesichert, sonst gäbe es ja auch keine Gerichtsverfahren überhaupt darüber. Das ist doch auch irgendwo epochal schon fast, dass dieses Wort gesichert rechtsextrem, was so penetrant über uns gelegen hat die letzten Monate, jetzt so spektakulär zusammenfällt. Und man ja jetzt eigentlich die Zeile machen müsste, wenn man es in dieser Logik betrachtet, AfD doch nicht gesichert rechtsextrem.
Ja, richtig. Ja, ist auch natürlich ein gutes Beispiel für Wortpolitik. Ja, auch da waren die Linken den Konservativen immer überlegen. Also die haben immer schon ein Gespür für den Sinn von Wörtern gehabt und die Folgen, die es hat, wenn man bestimmte Begriffe durchsetzen kann in der Diskussion, besetzen kann, wie man so schön sagt, Begriffe besetzen kann. Und gesichert rechtsextrem ist natürlich eines dieser Wortschöpfungen, mit denen man Wortpolitik machen kann. Wobei man immer wieder vergisst, wie eigentlich der Zusammenhang ist. Ja, der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden, untersteht dem Bundesinnenministerium, und das Ganze geht zurück auf Frau Faeser, ja, an die man immer wieder mal erinnern sollte, die ja selber eine extreme Figur war, also die aktivistisch geradezu ihren Job verstanden hat und die ja diesen Grundgedanken auch entwickelt hat oder deutlicher als jeder andere Politiker entwickelt hat, dass die Hauptbeschäftigung der Politik sein muss und der Regierungspolitik sein muss, die AfD zu bekämpfen, also oder sie zu vernichten. Und deshalb ist es nicht besonders überraschend, dass der Verfassungsschutz da dann entsprechend tätig wird, also Dinge glaubt zu finden, die gut in diese Programmatik des Innenministeriums passen, des damaligen, der Ampel. Und wenn das erstmal sich durchgesetzt hat, und das entspricht natürlich auch dem linksgrünen Selbstverständnis der öffentlich-rechtlichen Medien, dann hat man damit ein Label, mit dem man alles, was aus der Ecke AfD kommt, sofort als ja dämonisch qualifizieren kann. Und deshalb hat man das natürlich liebend gern aufgegriffen, das ist vollkommen klar. Wie man jetzt damit umgeht, das wird spannend sein, ob man dann immer wieder sagt, AfD ist, die man bisher als gesichert rechtsextrem bezeichnen durfte und wo wir jetzt abwarten müssen, wie die Hauptverhandlung ausgeht.
Ich fände es ja gut, jetzt einfach nur noch von der nicht mehr gesichert rechtsextrem AfD zu sprechen.
Ja, richtig, das wäre natürlich die lustigste Pointe. Aber es ist kurzum natürlich ein gewaltiger Erfolg für die AfD. Das muss man jetzt auch mal ganz schlicht festhalten, dass die Befürchtung, die auch meinesgleichen hatte, dass die Politisierung der Justiz mittlerweile so weit vorangeschritten ist, dass alles, was die Regierung als Programm vorlegt, mehr oder minder abgesegnet wird, dann auch von den einzelnen juristischen Stufen, dass das dann Gott sei Dank doch nicht stimmt. Das ist doch ein Zeichen für Unabhängigkeit, was einem Hoffnung machen kann. Also nicht Hoffnung für die AfD, sondern Hoffnung für die Gewaltenteilung, für das Funktionieren unseres demokratischen Systems.
Ja. Ja, ist durchaus spannend jetzt auch. Wir haben jetzt so kurz vor der Tür die Landtagswahlen in Baden-Württemberg, wie das sich jetzt nochmal auswirkt. Es gab ja gestern so eine spektakuläre Umfrage, wo jetzt die Grünen bei 25% stehen, ganz knapp nur noch hinter der CDU. Also könnte auch einfach, ja, wie stark die AfD noch wird, ist ein bisschen zu bezweifeln. Die haben ja auch noch die ganze Vetternwirtschaft gerade an der Backe. Aber zumindest die CDU könnte echt da nochmal richtig untergehen jetzt.
Ja, Baden-Württemberg ist natürlich auch ein Sonderfall. Ich meine, das war immer schon, wie soll man sagen, das Herzstück der Grünen. Und man muss auch zugeben, Sie wissen ja, wie kritisch ich den Grünen gegenüberstehe, aber man muss ganz ehrlich zugeben, die vernünftigsten der Grünen kommen alle aus Baden-Württemberg. Also so wie die Verrücktesten in Berlin sind, so sind die vernünftigsten in Baden-Württemberg. Und Cem Özdemir, der Grünen-Kandidat, gehört ja auch zu diesen Vernünftigen. Ich habe unendlich viel an ihm zu kritisieren, aber er hat das immer schon sehr gut geschafft, diese Doppelrolle zu spielen. Er ist einerseits ein Exponent scheinbar, wie soll man sagen, der migrantisch weltoffenen Grünen, nicht, obwohl er gar kein Türkisch möchte, wie ich gehört habe. Aber auf der anderen Seite ist er ein Schwabe durch und durch. Ja, also das ist eine tolle Mischung, das muss man zugeben. Und ja, er hat auch die Fähigkeit, denke ich, doch sympathisch und zumindest bodenständig rüberzukommen. Ja. Und das macht vielleicht auch verständlich, dass die Grünen dort nicht ähnliche Standortprobleme haben oder überhaupt auch Beliebtheitsprobleme wie in den anderen Ländern.
Ja, ich finde absolut. Ich finde, ich muss auch sogar sagen, als ich mir jetzt dieses Triell angeguckt habe, da in Baden-Württemberg, da ich ja jetzt die politischen Unterschiede zwischen dem Herrn Hagel und dem Herrn Özdemir nicht so erkennen könnte, würde ich mir jetzt auch fast dann überlegen, wenn ich jetzt zwischen den beiden wählen müsste, ob ich dann nicht doch den Özdemir wählen würde als Ministerpräsident, aber ich jetzt hier, aber nee, ganz im Ernst, weil die politischen Unterschiede erscheinen mir nicht so groß und dann bin ich doch eher ja ein Anhänger irgendwie so der politischen Figur oder ja, so. Und da hätte man, würde ich bei dem Özdemir viel eher noch sagen, das ist unser Ministerpräsident, das ist doch hier irgendwie was, der macht doch was her, so im Vergleich zu dem Hagel da.
Man muss natürlich da zweierlei beachten. Ich würde es fast ähnlich sehen wie Sie. Alleine schon, um der CDU eins reinzuwürgen, was sie verdient hat. Auf der anderen Seite, das sollte man halt auch nicht vergessen, dass neben Bayern, Baden-Württemberg die große Wirtschaftslokomotive Deutschlands jetzt über Jahrzehnte schon war und eigentlich doch eingebrochen ist wie kaum ein anderes Land. Also die Autoindustrie hat man doch an nichts anderes gedacht. Natürlich Bayern oder eben Baden-Württemberg. Und man hört eigentlich nur katastrophische Nachrichten aus der baden-württembergischen Wirtschaft. Ein schlimmer Niedergang. Und der hängt natürlich mit der grünen Politik zusammen. Das ist ja ganz klar. Deshalb ist es dann doch wieder ein bisschen rätselhaft, dass die Wähler da nicht wenigstens um eine Ecke herum denken und überlegen, wer ist eigentlich verantwortlich für diesen Niedergang. Vielleicht spürt man ihn auch noch nicht so deutlich, wie ja insgesamt der wirtschaftliche Niedergang in Deutschland noch nicht so, wie soll man sagen, am Portemonnaie jedes einzelnen Bürgers angekommen ist.
Wobei man ja wirklich auch sagen könnte, naja, Schuld an dem Niedergang ist aber eben auch die CDU, die hat ja effektiv diese grüne Politik gemacht. Also es ist ja weniger die Politik in Baden-Württemberg als die gesamtdeutsche Politik oder europäische Politik.
Das ist wahr.
Und die ist natürlich auch CDU getrieben. Also insofern weiß ich jetzt auch nicht, ob es schlauer ist, zu sagen, weil die grüne Politik uns hier runtergewirtschaftet hat, werde ich jetzt CDU. Aber gut, das war jetzt auch eher eine scherzhafte Bemerkung. Ja,
aber wissen Sie, mir geht's ja nicht nur, wenn ich Stuttgarter wäre, so dass ich nicht recht wüsste, was soll ich wählen, sondern das ist ja insgesamt ein Problem. Also das Rätsel, das sich jedem Konservativen oder Liberalen stellt, was soll ich überhaupt wählen? Man könnte ja aus Mitleid auch schon wieder die FDP wählen, weil die ja auf Null ist. Aber aus Mitleid zu wählen ist natürlich kein besonders politisches Motiv.
Kommen wir zu unserem zweiten Thema. Der Hack, Aktionstag gegen Hassrede, gegen Hass im Netz, Dutzende Hausdurchsuchungen schon wieder im Land, natürlich weit überwiegend im Phänomenbereich rechts, wie das so schön heißt. Wir sind gerade dabei zu recherchieren, um die genauen Beispiele zu bekommen, aber es ist ja einfach spektakulär, dass wir jetzt so viele Fälle hatten, die so in allen Medien bis zu den Grünen ja auch verurteilt wurden. Und wo man sagt, was ist los in diesem Land? Und jetzt kommt wieder das BKA her und macht einen Aktionstag gegen Hass im Netz.
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hat mich wirklich überrascht. Denn wir haben ja vorher gerade mitgekriegt, dass beispielsweise diese berühmte Meldestelle Hessen gegen Hetze eingestellt werden soll oder schon eingestellt worden ist, wo man also doch schließen konnte, die Leute haben gemerkt, gerade auch in der CDU, die Leute haben gemerkt, dass sie weit übers Ziel hinausgeschossen sind. Also, dass es so nicht geht, dass diese Denunziantenkultur einfach unerträglich ist, dass in dem Versuch, die Demokratie, unsere Demokratie zu retten, gerade die Demokratie geschleift wird, die Gewaltenteilung geschleift wird, dass Polizisten nicht antreten können, um Menschen einzuschüchtern oder um ihnen einen Denkzettel zu verpassen oder was auch immer. All das schien eigentlich ein Erfolg auch der großen Mobilisierung gegen diese Meldestellen, vor allen Dingen in den sozialen Medien zu sein. Viele auch großartige Rechtsanwälte haben da einen Erfolg nach dem anderen gefeiert in Verfahren gegen solche Meldestellen und solche Denunziationen. Und dann kommt das wieder, eine Aktionstag, was ja in sich auch absurd ist, was das bedeuten soll, ein Aktionstag gegen Hass und Hetze, was ja nur heißen soll, wir hauen jetzt mehr oder minder willkürlich mal an einigen Stellen zu, gucken, ob wir da nicht irgendetwas Schlimmes finden, was wir dann plakatieren können.
Ja, also ich finde, das ist ja schon so irre und dass da keine Aufschrei ist, das ist doch von vornherein so unglaublich antirechtsstaatlich, dieser Vorgang, weil wenn man sagt, wir machen einen Aktionstag, das heißt gezielt an diesem Tag machen wir jetzt ganz durch viele Hausdurchsuchungen, dann bedeutet das ja, okay, wir machen jetzt so und so viele Hausdurchsuchungen bei Menschen, nicht weil die Hausdurchsuchung jetzt irgendwie ermittlungstechnisch geboten wäre, sondern wir machen sie ja an diesem Tag, um damit ein Zeichen zu setzen.
So ist es, genau.
Und das ist ja, wo man sich fragt, also ich sag mal, wie kann es denn sowas geben? Und immer noch, also nach so viel Kritik und so.
Ja, ja. Das war genau meine Frage auch. Ich konnte es wirklich kaum glauben, weil das spricht jetzt allerdings nicht mehr dafür, dass es zum Nachdenken oder zu einem Wandel in Richtung Vernunft gekommen ist. Man müsste natürlich letztlich dann auch mal fragen, wer dahinter steckt, also wer so etwas in Gang setzt, ob vernünftige Überlegungen nur an einzelnen Stellen Innenminister von Hessen oder wo auch immer eingesetzt haben, ob das vielleicht wieder von ganz oben kommt. Man ist ja oft auch völlig überrascht zu erfahren, dass das nicht immer nur von links kommt, sondern dass die CDU damit hauptverantwortlich ist. Wie das in diesem Fall jetzt konkret war, weiß ich nicht. Aber ja, es ist außerordentlich rätselhaft, spricht eigentlich letztlich doch wieder für unsere schon häufiger entwickelte These, dass die Herrschenden in einer Art Panik sind. Also dass sie mehr oder minder zu Verzweiflungsaktionen greifen und auch gar nicht mehr recht überlegen, welche Folgen das hat, was sie so treiben. Also eigentlich ist das kontraproduktiv. Ich denke, sie wecken damit immer nur noch mehr Ressentiments und auch bei Leuten, die durchaus auf Regierungslinie sind, immer mehr das Gefühl, also die schießen über das Ziel hinaus. Das ist verrückt und durch nichts zu rechtfertigen.
Ja, es gab ja geradezu sinnbildlich dafür diese Pinocchio-Affäre, kann man sagen, in dieser Woche, wo dann die Kriminalpolizei tatsächlich Ermittlungen beginnt wegen, die Staatsanwaltschaft hat es dann glücklicherweise jetzt beendet, aber wegen eines Tweets den Bundeskanzler als Pinocchio benennt und die Kollegen von uns haben ja recherchiert, dass diese gleiche Polizei in diesem Zuge da glaube ich 30 Posts insgesamt, also angezeigt hat, so ungefähr jeden, der da irgendwie unter einem Facebook-Post irgendwie kommentiert hat, wo man sich ja wirklich fragt, sag mal, also die lesen doch einfach keine Zeitung, die Leute, oder?
Ja,
also.
Ja, es ist, ich meine, diese Pinocchio-Geschichte ist ja eigentlich noch unglaublicher als die Schwachkopf-Geschichte. Und
also Pinocchio ist ja fast liebevoll eigentlich.
Ja, natürlich, es ist absolut liebevoll. Meine Frau hat auch gemeint, sie hätte das völlig missverstanden und gedacht, mit Pinocchio sei nur die Gestalt von Merz gemeint und gar nicht der Lügenbold Pinocchio. Unglaublich, diese Story. Und darauf hat ja auch gleich Steinhöfel, der wichtigsten Rechtsanwälte im Zusammenhang mit Medienrecht und eben diesen ganzen Skandalgeschichten, der hat ja dann gesagt, ja, also ich bin völlig verblüfft, denn ich selbst, also ich Steinhöfel selbst, habe ja noch geschrieben vor kurzem, dass Merz weniger Adenauer ähnelt als Pinocchio. Und dann hat sich auch noch jemand gemeldet, der auf eine Bemerkung von Frau Brandner von den Grünen, Chefin der Grünen, hingewiesen hat, in der sie auch gesagt hat, Merz müsse aufpassen, dass er nicht zum Pinocchio wird. Also das ist gar nicht neu, also das ist ein Gedanke, der sich offenbar aufdrängt. Ja. Und wenn das schon nicht mehr möglich ist, dann haben wir eben despotische Verhältnisse, denn Despotie beginnt genau da, wo man nicht mehr sagen kann, was verboten ist.
Was ich daran immer so ein bisschen, man lacht dann immer gerne darüber, weil jetzt ist es natürlich auch gescheitert und wird eingestellt, ist ein Riesenfiasko alles. Aber der Punkt ist ja, und ich meine, wir recherchieren ja wirklich sehr exzessiv geradezu zu diesen Fragen und versuchen immer zu gucken, wo gibt's überall diese Razzien, was passiert da. Und es gibt dazu keine Statistiken zu diesen Hassrede-Razzien. Es gibt dazu keine näheren Informationen. Und all diese Fälle, die dann öffentlich werden, wie Pinocchio und Schwachkopf und ihr Fall, die werden ja mehr oder minder durch Zufall öffentlich. Mhm. Die werden durch Zufall öffentlich, weil diese konkrete Person dann auf die Idee kommt, Mensch, wir schreiben mal, ich schreibe das jetzt per Mail an irgendein Medium.
Ja, ja.
Aber
ja,
da muss man sich klar machen, das ist ein Bruchteil. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich Dutzende Pinocchio Affären, die nicht nur nicht öffentlich werden, die womöglich mit irgendwie zu irgendwas führen, und die aber natürlich Bürger zurücklassen, die für den Rest ihres Lebens eingeschüchtert sind und wahrscheinlich sagen, ich lösche jetzt Twitter, ich werde nie wieder was posten, das mache ich nicht nochmal mit.
Ja. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, die Gedanken sind mir persönlich auch durch den Kopf gegangen damals. Und also die Einschüchterung hat funktioniert. Also man könnte auch sagen, das ging ja damals um diese Anzeige von Hessen gegen Hetze, in meinem Fall. Man kann auch sagen, die Kampagne von Hessen gegen Hetze gegen mich war ein voller Erfolg. Am Ende ist das Verfahren eingestellt worden, gegen eine Auflage übrigens, also es hat auch gekostet. Ich hatte das Glück, nicht zuletzt auch durch dieses Medium, aber durch einige andere Medien auch, dem Fall eine gewisse Aufmerksamkeit verschaffen zu können, sodass also nicht einfach nur da despotisch gehandelt werden konnte. Das war also insofern ein Glücksfall. Aber in der Tat gab es dann so etwas und vielleicht auch heute noch so etwas wie eine Schere im Kopf. Also ich denke mehr denn je darüber nach, was ich sage und was ich schreibe. Und dagegen lässt sich auch gar nichts machen. Ich kann mir nicht ständig einreden, hab Mut, zu sagen, was du denkst. Ich versuche natürlich, so erwachsen und aufgeklärt wie möglich zu operieren nach wie vor. Aber im Grunde, solche Einschüchterungen funktionieren.
Ja.
Und ich denke, man müsste schon Jurist sein, wie der Drygalla oder eben Steinhöfel, um dann eben zu sagen, ich weiß ganz genau, dass die mir nicht können. Ja, also ich weiß ganz genau, das verläuft im Sande. Denn das kann man als Laie niemals wissen. Und insofern auch bei Leuten, die, ja, wie soll man sagen, einen Hintergrund haben, eine gewisse Stärke oder auch Hilfe haben, auch bei denen funktioniert diese Einschüchterung.
Ja. Nein, aber diese Unbeschwertheit ist auch einfach weg, die man ja auch braucht, um sich zu artikulieren. Da braucht man ja so eine Begeisterung und einen Schwung und ganz eine Freiheit und so, um wirklich sich zu artikulieren. Und die, wenn man sozusagen natürlich sofort defensiv an die Sache rangeht, kann man ja überhaupt nicht mehr so schreiben, dass es irgendwie...
So ist es. Man kann, und das betrifft gerade auch den Bereich, also nicht nur sage ich Wahrheiten oder nicht, schweige ich lieber, sondern das betrifft vor allen Dingen den Bereich Humor, Witz, Ironie, Spott. Nicht Pinocchio ist Spott. Aber Spott war immer schon ein Medium der Aufklärung und des, wie soll man sagen, der Kritik an den Mächtigen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, der Haupteffekt bei der ganzen Sache. Es geht nicht so sehr darum, darf ich gewisse Sachverhalte ansprechen oder nicht, sondern es geht um den Ton. Ja, und der Ton macht die Musik tatsächlich. Also gerade auch in der Aufklärung macht der Ton die Musik. Und wenn Sie jetzt Angst haben, eine ironische Bemerkung kann nicht mehr erkannt werden oder will nicht erkannt werden als Ironie. Also Spott will nicht als Spott erkannt werden, sondern soll als Beleidigung gelten. Dann tatsächlich traut man sich sehr, sehr wenig nur noch zu artikulieren. Und das ist, glaube ich, das, worauf die auch hinaus wollen. Nicht? Also sie wollen, wenn sie so wollen, den Ton setzen. Sie wollen im Grunde sagen, pass auf, wie du dich äußerst, nicht nur was du sagst, sondern auch wie du dich äußerst. Du bist immer an der Schwelle der Majestätsbeleidigung. Ja? Und solange dieser Paragraph existiert, wird man wahrscheinlich auch ähnliche Operationen immer wieder beobachten. Man wird Ähnliches immer wieder erleben.
Hm. Ja, absolut. Ich meine, wir erleben das hier auch wirklich, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, bei Apollo, weil wir haben ja auch zum Beispiel, wir haben ja eine riesige Kommentarspalte, wir haben über 1000 Leserkommentare am Tag auf unserer Homepage und wir haben da wirklich immer wieder die Staatsanwaltschaft, die dort gegen Leserbriefschreiber Ermittlungsverfahren beginnen möchte. Also da sehen wir das, weil wir quasi Plattformbetreiber sind, angefragt werden und die Daten rausgeben sollen. Nicht? Und in teils wirklich absurden Fällen. Also wirklich, wo man sagt, also Leute, also ich habe da schon mehrere Briefe so auch an Staatsanwaltschaften geschrieben und gesagt, also im Sinne der Pressefreiheit, bitte überdenken Sie, prüfen Sie das doch erstmal. Es gab auch schon Ermittlungsverfahren gegen Autoren, die hier mal angedacht wurden, so wegen Artikeln, die also fern jeder Strafrechtlichkeit, die Nachrichten waren, also Berichte einfach, wo einfach irgendein Politiker Anzeige stellt und oder in dem Fall jetzt kein Politiker, aber trotzdem eine Figur des Öffentlichen, Anzeige stellt und die Staatsanwaltschaft erstmal sagt, naja, schreiben wir erstmal einen Brief hin und so, ne? Ich kann leider diese Fälle nicht öffentlich machen, weil auch das Gesetz verbietet, ironischerweise. Das ist schon, wo man dann davor steht und sagt, also meine Herren, weil da merkt man erst, in welcher Breite das geschieht. Mhm. Also wie viele Verfahren es da gibt, wo es Tausende. Mhm.
Ich kann ja ein Beispiel aus meinem eigenen Fall dann noch beisteuern. Ja. Ich habe also dann nach längerer Zeit dann doch mal meine eigene Akte gelesen. Und weil ich den Verdacht hatte, es ging damals nicht nur um diese eine, einen Post, sondern da steckt mehr dahinter. Und da waren dann auch andere Posts gesammelt. Offenbar als Verdachtsmaterial. Und ein Post lautete ganz schlicht, heute glaubt niemand mehr an einen Wandel. Das war der ganze Post. Hm. Also damit wollte ich zum Ausdruck bringen, Leute wie ich, die CDU gewählt haben, glauben jetzt nicht mehr, dass die CDU eine andere Politik macht. Das war in einem Satz, wenn man so will, ein Ultrakurzsatz. Und das war offensichtlich schon Agitation oder Delegitimierung des Staates?
Also, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Das wurde von der Polizei?
Ja, das stand also einfach, da war so Materialsammlung drin, gewissermaßen in der Akte, verstehen Sie? Also es gibt ja eine Akte für diesen Fall und den kriegt ja der Rechtsanwalt und ich natürlich auch.
Da gibt es eine Materialsammlung über sozusagen, was sie sonst noch so.
Ja, genau, was also so schlimme Dinge und also irgendwie was belastendes Material. Also das, so wird man das wahrscheinlich.
Aber was hat das denn überhaupt mit dem Fall zu tun? Das ist ja wirklich so, das ist ja wirklich schon so, okay, was finden wir noch über den?
Ja, eben, aber genau das, darum scheint es ja auch zu gehen. Und da schüttelt man dann schon den Kopf, nicht? Also das ist diese wunderbare Formel, nicht nur gesichert rechtsextrem ist ja eine wunderbare Formel, sondern auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle. Ja. Ist ja auch eine dieser traumhaft schönen Formeln. Also man sammelt offenbar vor allen Dingen gerne unterhalb der Strafbarkeitsschwelle alles, was so ein bisschen tendiert in Richtung Regierungskritik oder Politikerkritik.
Er glaubt nicht an einen Wandel, das ist natürlich schon ultra problematisch. Man muss an den Wandel glauben, das ist doch Bürgerpflicht.
Ja, genau.
Die Transformation, wer nicht an die Transformationsleugner, Ungläubiger. Aber ich meine, auch das haben Sie ja vorhin gesagt, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist ja auch, finde ich, in so politischen Berlin-Medienkreisen so ein ganz häufiger Gedanke, dass man im Prinzip sagt, Kritik ist ja möglich, aber nur sozusagen strikt rational. Also warum muss da so viel Polemik sein? Warum muss da so beißender Humor sein? Warum muss das so scharf sein? Warum muss das so boulevardesque und so? Also das ist ja immer so, dass man darf ja den Merz kritisieren, aber muss man ihn Lügner nennen? Das ist ja auch im Bundestag, wir dürfen ihn nicht mehr Lügner nennen. Ne? Ist das denn wirklich, ist das hier der Umgangston? Also das ist ja so der Blick. Ne? Und wo ich immer so mir denke, das ist ja auch so ein absurdes Diskursverständnis, weil, also ich meine, so wirklich was also der demokratische Diskurs lebt ja davon, dass die Leute irgendwie emotional davon begeistert und mitgenommen sind. Weil wenn die Leute das nicht interessiert, wenn es langweilig ist, dann ist ja auch ist ja auch irgendwo die Demokratie vorbei. Weil niemand wird ja nur so nach dem Motto, oh, meine staatsbürgerliche Pflicht ist es heute, die Zeitung zu lesen. Was lese ich denn hier? So funktioniert es ja nicht, sondern wenn die Leute sich am demokratischen Diskurs beteiligen müssen, dann müssen sie das ja irgendwie elektrisieren und begeistern und mitnehmen, sonst funktioniert es ja nicht. Und genau das will man ja, habe ich das Gefühl, so abschneiden. Also genau das, diese Polemik, diesen Ton, man will es so runterrationalisieren, aber dann hat natürlich diese Kritik überhaupt keine Wirkung mehr.
Ja, absolut. Es ist ja keine Kritik mehr dann am Ende. Und genau darum geht es. Und Polemik kommt von diesem griechischen schönen Wort Polemos. Und das heißt ganz einfach Streit. Und es soll im Grunde gar nicht mehr gestritten werden. Also sollen gar keine Antithesen mehr formuliert werden. Und das ist im Grunde ein, wenn Sie so wollen, Nebenprodukt der Wokeness. Ja, also so wie sich die empfindlichen Schneeflocken in Safe Spaces flüchten vor irgendwelchen rassistischen, diskriminierenden Äußerungen, oder sexistischen Äußerungen, so wollen sich auch unsere Politiker in Safe Spaces, also in rhetorische Safe Spaces retten, geschützt werden von allen möglichen unangenehmen Sätzen. Und ja, das ist wirklich grotesk, gerade weil unsere Demokratie damals lebendig war, als Leute noch im Bundestag gesprochen haben, die Meister der Polemik waren. So wie bei der SPD Wehner oder bei der CSU Strauß. Auch Helmut Schmidt war ein Meister der Polemik. Und damals hat man auch gerne zugehört. Also man hat sich gerne auch erregen und aufregen lassen, auch durch die Gegner. Ja, damals konnte man sich begeistern für die Idee einer parlamentarischen Demokratie. Aber heute ist dieses System so abgewirtschaftet, dass sich auch ernsthaft niemand mehr für das interessiert, was im Bundestag gemacht wird.
Ja.
Nicht? Also das, da muss man schon fetischistischer Phönixseher sein, um da einzuschalten. Das ist völlig uninteressant, das ist völlig absurd, was da abläuft. Und das ist eben gerade nicht parlamentarische Demokratie. Das ist auch, Sie wissen, dass eine meiner Hauptsorgen das Problem der Gewaltenteilung, und eigentlich müsste das Parlament das zentrale Organ der gewaltenteiligen Demokratie sein, wo wirklich diskutiert wird, wo Kontroversen ausgetragen, wo Streit eben das Entscheidende ist. Der große Berliner Soziologe Georg Simmel hat mal gesagt, Streit hält die Gesellschaft zusammen. Geniale Idee. Also nicht, wie immer geschwätzt wird, Konsens, Konsens und so weiter. Zustimmung zu allem Möglichen. Mainstream, nein. Der Streit selbst ist es, der eine funktionierende, gesunde Gesellschaft zusammenhält. Und davon sind wir maximal entfernt.
Ja, absolut. Ja, auch immer dieses Bild. Ich meine, wir müssen ja immer wieder in diese Sendung auf Martin Luther zurückkommen, aber ich würde mal jetzt spontan die These aufstellen, gibt es irgendeine Veränderung der Gesellschaft durch Diskurs, der nicht brachial polemisch war? Also in einer aus heutiger Sicht absolut inakzeptablen Weise polemisch wie bei Martin Luther. Also gab es jemals Diskurs, der die Welt verändert hat, der so rational, man könnte ja so oder so oder so sehen, dahergekommen ist?
Das Teufelssau der Papst, ja, von Luther, bekäme jetzt sofort Probleme mit der Staatsanwaltschaft. Nein, hundertprozentig richtig, genau so ist es. Und die starken Worte helfen ja natürlich bei der Orientierung enorm. Ja, also denn Polemik ist immer auch Klartext. Es ist immer Übertreibung, das ist vollkommen klar. Es will auch verletzen, man will verletzen mit der Polemik, das ist vollkommen richtig. Aber wir erwarten doch von reifen, aufgeklärten Bürgern, dass sie so etwas auch ertragen können. Also das ist auch etwas, was mich immer bei den Studenten richtig gefuchst hat und geärgert hat, dass sie dann Kinder sein wollen, die man nicht verletzen darf. Nein, du musst es ertragen, verbal verletzt zu werden, also auch eine Beleidigung hinzunehmen. Und wie gesagt, solange der Majestätsbeleidigungsparagraf noch existiert, kommen wir da keinen Schritt weiter. Also wir müssten sagen, mein Gott, ihr verdient so viel Geld, ihr Politiker, als ihr Bundestagsabgeordneten, von den Regierenden ganz zu schweigen. Da werdet ihr es doch ertragen, wenn man euch Pinocchio nennt oder Schwachkopf. Ja, also wo ist da das Problem? Ja, aber ja.
Kommen wir zu unserem letzten Thema, die Berlinale, das große Filmfestival, das weltberühmte Filmfestival hier in Berlin. Und es gibt wieder Streit um Antisemitismus, auch ganz verwiegener Streit. Also die einen sagen, schlimmer Antisemitismus war wieder bei der Berlinale, die Linken sagen aber schlimm, wie die israelische Regierung gedeckt wurde bei der Berlinale. Und unser persönlicher großer Freund hier, Wolfram Weimer, versucht da jetzt ein bisschen aufzuräumen, es gelingt aber noch nicht so ganz. Ja, also es sind schon skurrile Momente, die wir immer bei diesen großen Kulturschaffenden, wie man ja sagt, da erleben können in diesem Bezug.
Um es mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen, diese Kulturschaffenden oder Künstler sind scheinbar überall in der Welt, und das schon seit langer, langer Zeit, in diesem Punkt gleich. Nämlich, sie sind politische Ignoranten. Politische Ignoranten, die aber meinen, sie müssten mitwirken an der Politisierung der Kunst. Und das führt dann zu diesen katastrophischen Äußerungen. Sie haben keine Ahnung von Politik. Wahrscheinlich haben sie keine Ahnung auch von Wirtschaft oder von anderen realen Lebensbereichen. Sie leben in einer absoluten Parallelwelt, worum man sie auch beneidet oder beneiden kann. Und sie werden aber aus im Grunde unerfindlichen Gründen immer wieder interviewt oder befragt, als ob sie Kompetenzen hätten, gerade auch in der Politik. Ich glaube, es gibt kaum eine Bevölkerungsgruppe, die politisch so inkompetent sind wie die Entertainer oder die sogenannten Künstler oder ist das nicht ein DDR-Begriff? Kulturschaffende? Mhm. Ja, also ich meine, allein der Begriff, würde ich da zugehören, würde ich es mir verbieten Kulturschaffender genannt zu werden. Das ist ja wirklich peinlich. Aber ja, das sind Leute, die natürlich auch aus, wie soll man sagen, aus Gruppenzwang und aus Marketinggründen sich dranhängen an diesen Zug, der von Hollywood aus schon vor Jahrzehnten gestartet worden ist. In Hollywood, die Leute waren auch immer schon linksextrem.
Gesichert linksextrem.
Und das, was wir da auf der Berlinale erleben, erleben wir ja vorher dann schon bei der Grammy-Verleihung oder bei der Oscar-Verleihung. Ja. Im Grunde kann man es nicht besser ausdrücken. Und vielleicht können Sie den Clip ja irgendwann mal einspielen oder Ausschnitte daraus als dieser berühmten, großartigen Rede von Ricky Gervais. Mhm. Ich glaube, das war bei der Oscar-Verleihung sogar oder Grammy-Verleihung vor ein paar Jahren, als er dann sagte zu den Preisträgern, hier kommt hier herauf auf die Bühne, bedankt euch bei euren Sponsoren und den Zuschauern und denen, die euch gewählt haben, und dann nehmt euren Preis und geht wieder und bitte keine politische Rede. Yeah. Und das hat Ricky Gervais, der geniale Komödiant, natürlich
deshalb gesagt. You are in no position to lecture the public.
So ist das, ganz genau. Und das war ja so noch höflich formuliert. Also dieser wunderbare Ricky Gervais hat das deshalb gesagt, weil er wusste, genau das wird wieder passieren und ist immer passiert und wird immer wieder passieren, dass diese Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, sich dann aber politisch exponieren müssen und dann auch denken, es hätte den maximalen Sex-Appeal, wenn man als Antisemit auftritt.
Ja, das stimmt. Also diese Rede ist wirklich spektakulär. Aber es scheint ja doch irgendetwas mit den Künstlern zu sein. Also gut, die sind inkompetent, klar. Aber irgendwie sind sie ja auch nochmal besonders verrückt. Also sie sind ja offenbar noch verrückter als die Intellektuellen.
Ja, das ist klar. Ich meine, die Intellektuellen haben wenigstens eine gewisse Bildung. Ja. Die verhindert dann einiges an Verrücktheit und an Blödheit. Während bei den Künstlern, den Entertainern, man ja wirklich davon ausgehen kann, mit bis auf wenige Ausnahmen, die haben überhaupt keine Bildung, sagt Ricky Gervais übrigens auch. Ihr habt wahrscheinlich weniger Schulbesuche gehabt als Greta Thunberg. Ja. Das stimmt wahrscheinlich auch. Und also null Kontakt mit der Realität, leben ein reines Luxusleben, können deshalb auch die verrücktesten Töne raushauen. Natürlich können sie, wenn sie irgendwie eine Insel besitzen in der Nähe der Bahamas oder sonst was oder irgendwelche riesengroßen Villen, wenigstens auf Florida, dann können sie natürlich sagen, lasst alle Mexikaner nach Amerika kommen oder lasst alle Syrer nach Deutschland kommen. Das ist dann locker möglich, ja, weil es betrifft sie persönlich ja sowieso nicht. Und sie haben ein wunderbares Gefühl, nämlich sie haben das Gefühl, Mitleid, Compassion zu zeigen mit dem Rest der armen Welt. Also das ist schon furchtbar leicht durchschaubar eigentlich und wird im Grunde nur deshalb für normale Bürger oft schwieriger zu durchschauen, weil diese Entertainer und Künstler regelmäßig auch in Talkshows eingeladen werden zu politischen Themen. Also da fasst man sich dann wirklich an den Kopf, wenn dann die sogenannte Expertenrunden gebaut werden, wo dann bis hin zu Fußballern oder irgendwelchen Schauspielern Kulturschaffende auftreten, als hätten sie irgendeine Ahnung von Syrien, von Gazastreifen, von Ukraine oder was auch immer. Und dann erzählen sie natürlich genau das, was in dieser verrückten Blase alle sagen, ohne Rücksicht auf Realität. Und das Ganze wird dann auch noch als Expertenmeinung verkauft.
Ja, wir haben das ja auch dann in diesem Fall Sander gesehen, also dieser Schauspielerin, die aus dem Film herausgestrichen werden sollte, weil sie pro-israelisch ist. Ja, wir haben ja in dieser Kulturszene ein Maß an, also antisemitischer Israel-Kritik, die ja wirklich bar jeder Vorstellungskraft ist, also die eigentlich alles übersteigt, was man auch aus den Medien kennt. Also wie gesagt, das ist ja so eine Parallelwelt, wo wir dann da Thilo Jung sehen, gut, der ist jetzt kein Künstler, aber der eigentlich ja von mir hochgeschätzte Thilo Jung, dann da rumschreit, wie jetzt hier irgendwie nicht über Gaza gesprochen, wo man sich so fragt, was ist, wo lebt ihr denn, was ist denn hier los? Also die Maßstäbe sind ja so verschoben, wo man sich aber wirklich fragt, wieso ist dieses Thema Israel für diese Kulturszene so wichtig auch einfach? Also es ist ja fast so zentral. Ja? Also der Kampf gegen Israel ist offenbar jetzt die zentrale, das zentrale Betätigungsfeld irgendwie der Kunst hier in Deutschland. Da fragt man sich ja schon, wo diese Fixierung, die ist ja so verrückt.
Ja, ja, ich meine, sehen wir es mal von der Gegenposition aus. Also da sind die bösen Israelis, also die Juden, die man hassen darf wieder. Und auf der anderen Seite die armen Palästinenser. Da ist natürlich ein Einsatzpunkt für Romantik, nämlich die Romantik des edlen Wilden. Und es ist ein Einsatzpunkt dann auch dafür, eine komplette Umkehrung der Geschichte und auch des Schuldkomplexes, über den wir in anderem Zusammenhang heute schon gesprochen haben, nämlich indem man einerseits sagt, ja, hier, das sind die edlen Wilden, und das andere ist der Vorposten der amerikanischen Zivilisation. Ja, denn das ist ja, wenn man so will, das, was Israel zu Recht auch darstellt. Ja, das stimmt ja tatsächlich. Die Möglichkeit, die sich jetzt bietet, natürlich auf einer intellektuelleren Ebene, aber die Resultate werden dann auch von dieser Blase der Kulturschaffenden verarbeitet. Die Möglichkeit, die sich jetzt bietet, ist die komplette Umkehrung, nämlich zu sagen, die Israel, das sind die neuen Nazis, und die Palästinenser sind die neuen Juden. Also ja, sie können jetzt plötzlich antifaschistisch sein, indem sie gegen die Juden agitieren, ja, gegen die Juden kämpfen. Und das ist natürlich eine geniale Lösung. Ja, sie können nachträglichen Antifaschismus praktizieren gegen die Juden, die sie hassen.
Ja.
Genial, ja, geniale Paradoxie. Ja, ja.
Ja, es ist auch irgendwie so ein bisschen, sie hasst, also das würde ich auch sagen, also an dieser Israel-Frage lebt sich auch erstmal vor allen Dingen so der Hass auf die westliche Zivilisation insgesamt aus, so auf, oder auf die Gesellschaft, wie wir hier leben. Also es ist ja vielleicht auch so ein bisschen so eine Verachtung, die diese Künstler einfach haben gegenüber so der Gesellschaft, in der sie leben müssen. Von diesen minderbemittelten Leuten, auf die sie so herabschauen, diese normalen westlichen Leute, die hier nicht irgendwie so, sondern sie fühlen sich offenbar in so einem Bündnis die hochschwebenden Künstler über der Gesellschaft und dann gemeinsam mit, wie Sie gesagt haben, den edlen Wilden irgendwie.
Absolut. Das ist sogar noch das Beste, was man über die Kulturschaffenden sagen kann. Denn damit reihen sie sich ein in die Tradition der Bohème. Die Bohème war ja immer schon der Ort der Künstler, also vor allen Dingen dann im 19. Jahrhundert, wenn man an Figuren wie Baudelaire denkt oder sowas. Und das war immer schon ein spannendes Verhältnis zwischen Bourgeoisie und Bohème. Also die Bourgeoisie, das sind die Bürger, die normalen Menschen, die arbeiten und die das Geld verdienen. Und von diesem Geld lebt die Bohème. Ja, also die zweigen Geld ab, die machen ja selbst nichts, sind ja nicht produktiv, sondern sie zweigen Geld ab. Sie werden sogar, und das ist das Kuriose, sie werden sogar bewundert vom Bürgertum. Also das Bürgertum hat eine Sympathie für die Bohème, die sie verachtet. Sie haben das richtige Wort gebracht. Es ist reine Verachtung. Und die Bürger finanzieren dann auch noch die Bohème, die sie verachtet. Und diese Form, die mal, wenn Sie so wollen, große Leistungen hervorgebracht hat, also aus der Bohème ist große Kunst erwachsen, im Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, könnte man sagen. Also da hat das, wenn man so will, funktioniert, dieses paradoxe Zusammenspiel zwischen Bürgerlichkeit und Bohème. Aber jetzt hat man im Grunde nur noch diese Attitüde. Ja? Also man ist nicht mehr wirklich künstlerisch produktiv. Also wo sind noch große Künstler? Ich kenne kaum einen Lebenden. Auf der anderen Seite hat man aber immer noch diese überhebliche, verachtungsvolle Haltung gegenüber diesen lächerlichen Figuren, die Geld verdienen, von dem man selber lebt. Ja, das ist in der Tat so und das funktioniert halt nur deshalb, weil sie buchstäblich in einer Eigenwelt existieren. Ja? Also Babelsberg, wenn man so will, baut immer Kulissen auf für Welten, die lange nicht mehr existieren oder in der Zukunft vielleicht mal existieren. Aber so ist das Leben dieser Kulturschaffenden insgesamt. Die leben in Kulissen, ja, die mit der Realität überhaupt nichts zu tun haben und können dann verachtungsvoll auf die Realität da draußen schauen. Ja.
Das war Bolz und Mannhardt für diese Woche. Wir sehen uns ab nächsten Freitag hoffentlich, wenn es Ihnen gefallen hat. Jeden Freitag Nachmittag merken Sie sich das jetzt, auch auf Spotify, falls Sie das interessiert. Und ansonsten vergessen Sie nicht, unabhängigen Journalismus, all solche Formate wie diese hier gibt es, machen wir kostenlos für alle, ohne Bezahlschranke. Und wenn Ihnen das gefällt, dann sind wir angewiesen auch auf Ihre finanzielle Unterstützung. Davon leben wir nämlich. So gehört sich das für unabhängigen Journalismus. Wir sind ja nicht von der Bourgeoisie zwangsfinanziert. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie uns gewogen bleiben. Und dann bis zum nächsten Mal.